ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Direktor des Internationalen Währungsfonds, Strauss-Kahn, ist in New York wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung festgenommen worden. Der 62-Jährige soll eine Hotelangestellte sexuell bedrängt haben. Gegen ihn wurde Anklage erhoben. Polizisten hatten Strauss-Kahn gestern Abend kurz vor seinem Abflug nach Paris aus einer Air France-Maschine geholt.
New Yorks Boulevardzeitungen titeln unmissverständlich, obwohl noch nichts bewiesen ist. Unweit des Times Square hatte sich Dominique Strauss-Kahn einquartiert in einer Hotel-Luxus-Suite für $3,000 pro Nacht. Gestern Mittag soll der 62-Jährige hier ein Zimmermädchen sexuell genötigt haben. Nackt aus dem Badezimmer kommend, habe er sich auf sie gestürzt und zweimal gewaltsam zum Sex gedrängt, gab die Frau an, nachdem sie sich befreien konnte. Dominique Strauss-Kahn verließ fluchtartig das Hotel in Richtung John F. Kennedy Airport. Nur 10 Minuten vor Abflug der Maschine nach Paris nahmen zwei Beamte der New Yorker Polizei den Franzosen fest. Ein Polizeisprecher erklärte bislang nur telefonisch: Unsere Beamten beschuldigen ihn eines kriminellen sexuellen Akts, der versuchten Vergewaltigung und der Freiheitsberaubung. Dominique Strauss-Kahn streitet alles ab. Er werde auf nicht schuldig plädieren, gab sein Anwalt heute bekannt. Seit 3,5 Jahren ist der Franzose an der Spitze des Internationalen Währungsfonds in Washington. Viele Beobachter bescheinigen ihm gute Arbeit. Ein starker IWF-Kapitän mit einer bekannten Schwäche für die Damenwelt. Sollten sich die Vergewaltigungsvorwürfe bestätigen, drohen Dominique Strauss-Kahn 15 bis 20 Jahre Haft.
Die Festnahme von Strauss-Kahn hat in Frankreich Wirbel und Erschütterung ausgelöst. Der 62-Jährige galt als Hoffnungsträger der Sozialisten, um Präsident Sarkozy im kommenden Jahr ablösen zu können. Mehrere Politiker warnten vor einer Vorverurteilung von Strauss-Kahn.
Die Nachrichten aus New York haben die Franzosen erst in der Nacht erreicht, sodass heute früh am Kiosk nur eine Tageszeitung das Thema präsentierte. Doch mittlerweile haben die Vorwürfe gegen Dominique Strauss-Kahn ein regelrechtes politisches Erdbeben ausgelöst. Der französische Politiker war bisher der aussichtsreichste Kandidat der Opposition, um Nicolas Sarkozy im kommenden Jahr als Präsident abzulösen. Doch nun wird er nicht einmal an den Vorwahlen seiner Partei teilnehmen können. Für die Sozialisten ein herber Schlag, sodass sogar innerparteiliche Konkurrenten ihn heute in Schutz nehmen. Ich denke an ihn als Menschen, an seine Familie und an die schlimmen Zeiten, die sie jetzt durchmachen. Doch sogar Sarkozys Partei UMP, die vom Ausfall des populären Politikers profitieren könnte, hält sich mit vorschnellen Urteilen zurück. Wichtig ist, dass die Unschuldsvermutung respektiert wird. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Strauss-Kahns Frau, die Journalistin Anne Sinclair, hat in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt, sie schenke den Anschuldigungen gegen ihren Mann keinen Glauben. Selbst wenn er die Vorwürfe entkräften kann, Dominique Strauss-Kahn ist schon jetzt politisch entscheidend geschwächt. Als Chef des Internationalen Währungsfonds und als Sarkozys stärkster Herausforderer. Für die politischen Gegner des Präsidenten ist deshalb auch der Zeitpunkt, zu dem dieser Sexskandal publik wird, bemerkenswert, um nicht zu sagen auffällig.
Die Festnahme von Strauss-Kahn hat auch Auswirkungen auf die Gespräche über die Schuldenkrise im Euroraum. Der IWF-Chef wollte sich heute eigentlich mit Bundeskanzlerin Merkel beraten. Auch am Treffen der Finanzminister der Eurozone morgen in Brüssel kann Strauss-Kahn nun nicht teilnehmen. Neben Hilfen für Portugal soll es dabei auch um die Lage Griechenlands gehen.
Das Milliardenhilfspaket für Portugal, mögliche Nachforderungen aus Griechenland. Der Bundesfinanzminister fährt mit Sorge nach Brüssel. Die Euro-Rettung könnte teuer werden. Doch Schäuble befürchtet beim Ausscheiden etwa Griechenlands aus dem Euro-Verbund einen noch größeren wirtschaftlichen Schaden.
Deswegen konzentrieren wir uns darauf, einen Weg zu finden unter den Bedingungen einer gemeinsamen Währung, von der ja wir alle, aber am meisten wir Deutsche profitieren mit unserer wirtschaftlichen Stärke, dass wir das erhalten. Denn das Ausscheiden eines Landes würde eben die Währungsunion insgesamt in eine schwer absehbare Krise ziehen.
Weitere Euro-Länder wie etwa Italien sind hoch verschuldet. Damit sie nicht zum nächsten Ziel der Spekulanten werden, fordert SPD-Finanzexperte Schneider nach politischen Gesprächen in Rom die Offenlegung aller Fakten.
Am Montag bei dem Treffen der Finanzminister kommt es darauf an, dass endlich die Hosen runtergelassen werden. Das heißt, es muss klar und deutlich auf den Tisch welche Probleme die Eurozone hat.
Und die FDP gibt dem Finanzminister mit auf den Weg.
Es gibt Solidarität nur gegen Solidität. Das ist ganz wichtig, weil wir sonst nicht mehr das erreichen können, was wir brauchen, nämlich eine stabile Währung.
Hier im Kanzleramt wollten Schäuble und Merkel heute Nachmittag mit Dominik Strauss-Kahn über den weiteren Weg zur Euro-Rettung beraten. Der mächtige IWF-Chef wird jetzt bei der Sitzung in Brüssel fehlen. Das dürfte es noch schwieriger machen, die überschuldeten Euro-Länder auf eine solide Haushaltsführung einzuschwören.
Weitere Informationen zu Strauss-Kahn finden Sie bei uns unter tagesschau.de. Anlässlich des 63. Jahrestages der Staatsgründung Israels hat es heute die schwersten Ausschreitungen seit Jahrzehnten gegeben. An der Grenze zu Libanon erschossen Soldaten nach Armeeangaben 10 demonstrierende Palästinenser. Auch auf den israelisch besetzten Golanhöhen sollen nach unbestätigten Berichten 10 Menschen getötet worden sein. Am sogenannten Nakba-Tag erinnern die Palästinenser alljährlich an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender Araber nach der israelischen Staatsgründung im Mai 1948. Nakba bedeutet Katastrophe.
Bilder wie im Krieg. Die israelische Armee schießt auf palästinensische Demonstranten, die einen Kontrollpunkt bei Ramallah angreifen. Eigentlich wollen die Palästinenser heute, wie jedes Jahr, um den Verlust ihrer Heimat trauern. Doch diese Trauer schlägt in Wut um. Steine fliegen, Schüsse fallen. Die Lage im gesamten Westjordanland eskaliert, auch wenn gemäßigte Palästinenser davon abgeraten haben. Heute wollen wir unsere Rechte zeigen. Dazu gehört auch das Recht zur Selbstbestimmung und das Recht auf einen eigenen Staat in den Grenzen von 1967. Auch im Gazastreifen werden Grenzübergänge zu Israel angegriffen. Die Palästinenser wissen, welchen Weg sie zu gehen haben, und sie wissen, dass es der Weg zur Freiheit ist. Doch nicht nur im Westjordanland und im Gazastreifen kommt es heute zu Unruhen. Die Gewalt erreicht auch Israels Nordgrenze. Auf den von Israel besetzten Golanhöhen an der Grenze zu Syrien und an der Grenze zum Libanon gibt es Demonstrationen palästinensischer Flüchtlinge. Und es ist ein Sturm auf diese Grenzen. Im Süd-Libanon versuchen Palästinenser, die Absperrungen zu überrennen. Es gibt Tote und Verwundete. Israelische Truppen sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Niemand soll sich irren. Wir sind fest entschlossen, unsere Grenzen und unsere Souveränität zu verteidigen. Eskalation auch im israelisch-syrischen Grenzgebiet. Hunderte Palästinenser überqueren die streng bewachte Grenze im Norden des Golan. Mehrere Demonstranten werden bei dem Ansturm getötet. Viele Menschen werden verletzt, unter ihnen auch israelische Soldaten.
Von den israelisch besetzten Golanhöhen jetzt live Richard Schneider.
Die Tatsache, dass vor wenigen Stunden hier auf dem Platz hinter uns in Masjd al-Shams noch etwa 40 Palästinenser aus Syrien gesessen haben, ist eine Niederlage für die israelische Armee. Und darüber wird in den nächsten Tagen in Israel sicher diskutiert werden, wieso die israelische Armee nicht in der Lage war, die Grenze zu Syrien wirklich zu schützen. Doch etwas anderes ist an dem heutigen Tag doch viel entscheidender. Die Unruhen im Westjordanland, in Gaza, in Jerusalem, an der libanesischen Grenze und hier an der syrisch-israelischen Grenze sind ein Vorbote für das, was eventuell im September kommen kann. Nämlich dann, wenn die Palästinenser ihren Staat gründen wollen, das mit Unterstützung der UNO. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann droht eine dritte Intifada, ein dritter Volksaufstand der Palästinenser gegen Israel. Und damit gebe ich zurück nach Hamburg.
Die FDP wertet ihren Bundesparteitag als gelungenes Zeichen für einen Neuanfang. Das Signal zum Aufbruch sei gesetzt, sagte der neu gewählte Vorsitzende Rösler zum Abschluss des dreitägigen Treffens in Rostock. Beim Thema Energiewende sieht sich die FDP als Stimme der Vernunft. Zwar befürwortet sie einen schnelleren Atomausstieg, das Tempo will die Partei aber von den Fortschritten beim Umstieg auf erneuerbare Energien abhängig machen.
Mit Philipp Rösler schaltet die krisengeschüttelte FDP nach der Westerwelle-Ära auf Angriff. Mit den Liberalen sei als politische Kraft wieder zu rechnen.
Wir sind wieder da. Sagen Sie das vor Ort. Ich verspreche Ihnen, wir werden das nicht nur vor Ort sagen, sondern demnächst auch in Berlin, unserem Koalitionspartner und gerne auch der Opposition.
Die FDP gibt sich kämpferisch und kündigt eine härtere Gangart gegenüber der Union an. Bei Steuersenkungen, beim Euro-Rettungsschirm und vor allem beim Atomausstieg.
Umsteuern mit Verstand und Ehrlichkeit. Und nicht wieder die Menschen in Deutschland täuschen. Das muss deutsche, freie, demokratische, liberale Politik sein.
Die FDP werde jetzt gemeinsam und geschlossen für den Wert der Freiheit kämpfen.
Ein Aufbruch ist an diesem Wochenende also gemacht. Neues Vertrauen ist möglich, aber ist noch nicht gewonnen.
Neue Tonlage, neuer Wohlfühlliberalismus, doch der Markenkern bleibt. Mehr Wettbewerb und starke Bürgerrechte.
Ich denke, es wird jetzt wieder aufwärts gehen. Die Personaldiskussionen sind zu Ende. Und ich glaube, dass jetzt deutlich geworden ist, dass die neue Führungsmannschaft in der Lage ist, die FDP mit einem neuen Bild, mit einem neuen Image und vor allen Dingen auch mit neuer Glaubwürdigkeit auszustatten.
Eine Entscheidung über mehr Einfluss des Bundes gegenüber den Ländern bei der Bildungspolitik wurde auf den Herbst verschoben. Ein Anfang ist gemacht. Nach 3 Tagen Bundesparteitag verlässt die FDP die Werft in Rostock. Mit neuer Führung, neuem Anstrich und neuem Kapitän. Jetzt wollen die Liberalen politisches Vertrauen zurückgewinnen mit klarerem Kurs und schärferem Profil. Weg von der Ein-Thema-Partei. Die FDP will liefern, so der neue Parteichef. Darauf kommt es jetzt auch an.
Aserbaidschan hat das Finale des Eurovision Song Contests in Düsseldorf gewonnen. Das Duo Elle und Niki siegte vor Italien und Schweden. Deutschland kam mit Titelverteidigerin Lena auf Platz 10. Der Eurovision Song Contest wurde in 55 Länder übertragen. Schätzungsweise 120 Millionen Menschen schauten sich den Wettbewerb im Fernsehen an.
Mit Running Scared stürmt Aserbaidschan ganz an die Spitze. Das Lied, gesungen von der 30-jährigen Niki und dem 21-jährigen L, überzeugte Fernsehzuschauer und nationale Musikjurys am meisten. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. We love you, God. We love you. Lena hatte gleich 2 Auftritte. Mit ihrem Siegertitel von Oslo eröffnete sie die imposante Show in Düsseldorf. Mit Taken by a Stranger landete sie dann auf Platz 10 bei ihrem 2. Eurovision Song Contest.
Das ESC-Kapitel wird für mich wahrscheinlich nie vorbei sein. Ich werde für den Rest meines Lebens bis zu meinem Tod ESC-verrückt sein.
Der Siegerpokal geht nach Aserbaidschan, das den Wettbewerb im kommenden Jahr jetzt ausrichten darf.
Hunderttausende Menschen haben in Dortmund den Gewinn der deutschen Meisterschaft für Borussia Dortmund gefeiert. Die Mannschaft fuhr mit Trainer Jürgen Klopp im Autokorso durch die Stadt. Schon vor 2 Wochen hatte sich der BVB die 7. Meisterschaft in der Vereinsgeschichte gesichert. Hertha BSC Berlin und der FC Augsburg spielen in der nächsten Saison in der Bundesliga. Die Augsburger sicherten sich den 2. Tabellenplatz durch ein klar besseres Torverhältnis vor dem punktgleichen VfL Bochum. In 2 Relegationsspielen muss nun Bochum gegen Borussia Mönchengladbach antreten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Mai.
Das Tief über Italien zieht nach Südosten, hinterlässt uns heute Nacht aber noch ein paar Schauer. Von Schottland nähert sich schon das nächste Tief und das lenkt in der Früh Regenwolken in den Nordwesten Deutschlands, die sich am Tag weiter ausbreiten. In der Nacht gibt's hier und da noch einzelne Schauer, sonst lockert es vorübergehend auf, bevor sich im Norden und Westen die Wolken wieder verdichten und es gegen morgen zu regnen beginnt. Dieser Regen breitet sich am Tag etwa bis zum Main aus. Weiter südlich zunächst freundlich, später auch dort mehr Wolken, vor allem am Alpenrand gibt's örtliche Schauer. Schwacher bis mäßiger, teilweise frischer Wind aus West bis Südwest, im Norden auch starke bis stürmische Böen. Heute Nacht kühle 1 bis 7, an der See 8 bis 9 Grad. Morgen Temperaturen zwischen 12 und 17, an Rhein und Main bis 18 Grad. In den nächsten Tagen wird es wieder wärmer. Am Dienstag gibt's besonders im Norden noch viele Wolken und Schauer. Im Süden kommt häufiger die Sonne zum Vorschein. Am Mittwoch verbreitet freundlich, am Donnerstag entwickeln sich wieder teilweise kräftige Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Karin Mioska. Darin gefährdeter Euro. Welche Folgen hat die Festnahme von IWF-Chef Strauss-Kahn? Außerdem vertriebene Palästinenser, wie die Wut auf Israel wächst.